Ja, wir machen weiter mit ArcUnit, Software-Architektur bewahren. Das ist der Johannes. Und ihr kennt das vielleicht auf die Antwort, warum ist denn das so? Ist die Antwort häufig, das ist historisch gewachsen. Und Johannes redet heute darüber, wie man dem entgegenwirken kann. Und ja, the stage is yours.
Danke. Genau. Ich rede über Softwarearchitektur. Wir hatten gerade schon jemanden, der sagte, er kommt aus der Baubranche. Es tut mir also leid, es geht nicht um irgendwelche Kapitäle, jambische, dorische Säulen, glaube ich. Ich glaube, das hat was mit Bau zu tun. Darüber reden wir heute nicht. Stattdessen geht es um Softwarearchitektur und wie wir diese bewahren können. Das heißt, kurz noch einmal zu mir. Mein Name ist Johannes Thorn. Ich bin beruflich als Softwareentwickler unterwegs und sehe mich da gerne als Problemlöser. Schwerpunktmäßig mache ich das mit Java-Technologien und seit einiger Zeit auch kümmere ich mich um leichtgewichtige Architekturarbeit. Und einen Aspekt dieser leichtgewichtigen Architekturarbeit möchte ich euch heute vorstellen. Das heißt, noch einmal ganz kurz, Softwarearchitektur. Was ist denn das Ganze überhaupt? Ich habe euch hier ein Zitat mitgebracht aus Effektive Softwarearchitekturen von Gernot Starke. Da schreibt er, die Architektur eines Softwaresystems besteht aus seinen Strukturen, der Zerlegung in Komponenten, deren Schnittstellen und Beziehungen untereinander. Wenn wir also noch mal einen Schritt zurückgehen, in der Literatur wird Softwarearchitektur aus vier Sichten betrachtet. Das ist die Kontextabgrenzung, die Laufzeitsicht, die Verteilungssicht und die Bausteinsicht. Und genau diese Bausteinsicht ist die, die heute und jetzt gleich im Vordergrund stehen wird. Das heißt, beispielmäßig, welche Strukturen meine ich? Ich habe mir da mal ein kleines Beispiel überlegt. Was macht so ein Softwareentwickler, wenn er nicht weiß, was für ein Beispiel er machen soll? Genau, eine To-Do-App. Das heißt, wir haben irgendwie ein Hauptpaket, in dem sich mehrere Unterpakete befinden, Presentation, Service und Persistence. Und in jedem dieser Pakete befinden sich Klassen, die andere Klassen, Abhängigkeiten zu anderen Klassen haben. Das heißt, das sind ungefähr die Strukturen, über die wir heute reden und über die wir nachher Aussagen treffen wollen. Und bevor ich jetzt wirklich starte mit meinem Inhalt, möchte ich euch noch eine kleine Geschichte zeigen. Und da knüpfen wir auch an die Aussage gerade, das ist historisch so gewachsen. Denn stellt euch bitte einmal rein hypothetisch vor, ihr seid gerade aus einem Projekt entkommen, ein Horrorprojekt. Spaghetti links, Spaghetti rechts, oben, unten, alles hängt mit allem zusammen und die Frage nach, warum ist das so? Die Antwort ist, das ist historisch so gewachsen. Das war, ihr seid also aus diesem Projekt entkommen, ihr und euer Team startet in ein neues Projekt. Es ist die grüne Wiese, ihr dürft auf der grünen Wiese starten. Alles ist schön, alles ist toll und ihr beschließt, nochmal passiert uns das nicht. Pläne sind gut. Diesmal macht ihr alles besser. Was könnt ihr tun, um alles besser zu machen? Genau, ihr macht einen Plan. Ihr seht, der Plan sieht ungefähr so aus wie die Strukturen, die ich gerade als Beispiel hatte. Wir werden die heute noch ein paar Mal öfter sehen. Und die Idee, die ihr habt euch zusammengesetzt, habt vielleicht an einem Whiteboard oder heutzutage auch digital, remote, all diese Dinge, Flipcharts, wer weiß, was ihr so zur Verfügung habt, habt ihr euch hingesetzt und mal ein paar Bilder gemalt. Und zwar habt ihr aufgemalt, dass ihr ein Oberpaket habt, in dem sich drei Pakete befinden werden und zwischen diesen Paketen darf es Abhängigkeiten geben. Die habt ihr aufgemalt, dann habt ihr sie sogar noch verschriftlicht. Nämlich, niemand darf auf Presentation zugreifen. Erste Regel, zweite Regel, nur Presentation darf auf Service zugreifen. Dritte Regel, nur Service darf auf Persistence zugreifen. Damit kommen wir auch gleich zu der nächsten Aussage. Falls ihr zwischenzeitlich Fragen habt, haut raus, hinter dir. Einen Moment kurz, der Mann mit dem Sprechrohr kommt zu dir.
Ah, danke. Das klingt total nach Big Design Upfront. Und das wissen wir alle, das funktioniert halt nicht. Also Regeln, würde ich sagen, müssen organisch entstehen aus dem Projekt und nicht irgendwie vorher irgendwie, ich habe mir was überlegt, weil das funktioniert nicht. Und wenn du das dann noch gleichzeitig mit irgendwelchen Automatismen manifestierst, dann hast du garantiert ein Projekt, was fehlschlägt.
Ja, wenn du mir noch ein bisschen, wir wären tatsächlich noch zu dieser Aussage gekommen und ich hätte versucht, eine Gegenrede dann zu starten. Vielleicht warten wir bis dahin. Ansonsten, Der Trick, zu dem ich möchte, ist, wir fangen klein an. Wir machen nicht ein großes Design, wir machen genau so viel, wie wir brauchen. Das ist die Idee. Und ich zeige euch, warum wir in der Lage sind, mit einem sehr kleinen Ding, mit einem kleinen Kern anzufangen, der uns wichtig ist, und von dort nach außen zu wachsen. Das ist quasi die Idee, zu der ich noch nachher hoffentlich komme. Ansonsten erinnere mich bitte am Ende nochmal dran, dann versuche ich da nochmal drauf einzugehen, dass das nicht Big Design Upfront ist. Weil ja, genau, das wollen wir nicht. Deshalb leichtgewichtige Architekturarbeit. So, also, wir waren dabei, wir haben einen kleinen Plan aufgenommen, wir haben drei sehr einfache Regeln aufgeschrieben, an die wir uns halten wollen. A few moments later, das heißt nach kurzer Zeit, vielleicht zwei Wochen, vielleicht sogar ein Quartal. Was ist passiert? Naja, wir haben den Salat. Wir haben zwar die Pakete, über die wir geredet haben, die haben wir eingebaut, doch jetzt haben wir die ersten Elemente hinzugefügt und ihr seht, jeder hängt von jedem ab. Irgendwie, es gibt von Presentation direkten Zugriff auf Persistence, aber es gibt auch von Persistence einen direkten Zugriff auf Presentation. Das heißt, irgendwie hat sich mal wieder keiner an den Plan gehalten. Und unsere schöne Architektur, die wir uns so zu Beginn überlegt haben, diesen kleinen Kern, dieses ganz bisschen, an das wir uns halten wollen, ist futsch. Und vielleicht habt ihr euch das schon gedacht, dieses Szenario ist kein rein hypothetisches. Das ist genau das, was mir passiert ist mit meinem Team. Und wie ich zu Anfang gesagt habe, ich sehe mich gerne als Problemlöser. Wir hatten also ein Problem. Ich habe mich auf die Suche gemacht nach einer Lösung dafür. Und meine Lösung dafür ist, macht es explizit. Das heißt, nicht nur am Whiteboard stehen und dort darüber reden und diese Bildchen malen. Und wir gehen jetzt alle davon aus, dass wir uns alle dran halten. Und vielleicht wird auch noch mal jemand nachschauen, ob wir uns auch dran gehalten haben. Sondern wir wollen das sehr explizit machen. Und aus meiner Sicht gibt es kaum etwas Expliziteres als einen Testfall. Das heißt, in Wirklichkeit oder Teil dieser Lösung oder der Antwort ist ArcUnit. ArcUnit ist eine Testbibliothek, die es uns ermöglicht, einfache Architekturregeln direkt im Code ohne viel Aufwand aufzustellen und sofort zu validieren. Dabei ist es zum einen mit beliebigen Testframeworks kompatibel, aber auch mit direkter Integration in JUnit. Ihr seht, da kommen wieder Java-Technologien ins Spiel. Dazu aber am Ende auch nochmal eine kurze Aussage. Und wir können das Ganze auch noch als Maven einbinden, falls wir nicht im Code das haben wollen. Das heißt, einbinden tun wir das einfach, indem wir eine ganz einfache Abhängigkeit in unser Projekt hinzufügen, entweder mit Maven oder mit Gradle. Und damit sind wir nicht anders als DB-Unit, AssertJ oder andere testunterstützende Bibliotheken. Und damit haben wir das Projekt jetzt eingebunden und können also unsere erste Regel aufstellen. Ihr erinnert euch vielleicht, nur Presentation darf auf Service zugreifen. Wir wollen diese sehr einfache Regel jetzt aufschreiben. Das heißt, was wir machen, wir müssen eine neue Testklasse erstellen, in diesem Fall MyArchitectureTest. Diese enthält eine ganz einfache Testmethode, also einen Testfall. Und das Erste, was in dieser Testklasse, in dieser Testmethode passiert ist, wir importieren mithilfe des ClassFile-Importers alle Pakete, die unterhalb von de-ecube-my-to-do sind. Das ist also unser Hauptpaket, in dem unser gesamter Code liegt. Dieser Importer geht da rein und importiert quasi alles in eine interne Struktur, was er da findet an Klassen. Das Zweite, was wir tun müssen, ist, wir müssen die Regel auch definieren. Dafür haben wir hier die Möglichkeit zu sagen, wir definieren eine Regel, nämlich Classes that reside in a package. Service should only be accessed by any package, presentation or service. Damit haben wir ausgesagt, nur Presentation darf auf Service zugreifen. Okay, auch Service darf auf Service zugreifen. Aber hey, das ist vielleicht impliziert, dass Selbstzugriff möglich ist. Und das Letzte, was wir tun müssen, ist mit rule.check gegen die importierten Klassen diese Regel auswerten. Und noch kurz der Hinweis, diese Notation mit zwei Punkten bedeutet im Wesentlichen Paketbäume, in denen Presentation vorkommt. Und damit sind wir hier.
Das klingt jetzt so, als würde das viel auf Reflections aufbauen. Ist das auch ohne Reflections umsetzbar?
Das ist tatsächlich nicht Reflection. Also da wird vermutlich irgendwo ist der Reflection drin. Aber am Ende ist die Datenstruktur, die aufgebaut wird, orientiert sich zwar an dem Reflection-Modell, ist aber unabhängig davon. Ja? Dann hatte ich noch gesagt, das Ganze ist auch integriert mit JUnit, weil aktuell würden wir ja jetzt jedes Mal importieren. Wenn wir also die JUnit-Variante des Ganzen einbinden, wird das Ganze noch ein bisschen einfacher. Nämlich wir haben in unserer Klasse oben die Aussage, bitte analysiere alle Klassen unterhalb dieses Paketes. Wir können die Regeln als Felder in der Klasse definieren und wir sparen uns auch noch das explizite Checken, weil das ja klar ist. Wir haben ja eine Regel in etwas, wo analysierte Klassen drin sind. Das heißt, auf diese Art und Weise können wir jetzt sehr einfach diese Regeln aufstellen und die Klassen, die wir importiert haben, werden auch zwischen den verschiedenen Regeln gecached. Das heißt, wir müssen nur einmal importieren. Wenn wir jetzt diese Regel aufgestellt haben und ausgeführt haben, ist jetzt die Frage, was passiert, wenn wir gegen die Regel verstoßen? Und die Antwort ist, wir haben einen ganz klassischen Assertion Error. Das heißt, das, was JUnit uns sonst auch für andere Testfälle liefern würde. Und da drin steht im Wesentlichen, ja, wir haben eine Violation, und zwar für die Regel. Und diese Punkte oder diese Violations existieren. Hier steht dann immer, welche Methode greift auf welche andere Methode zu und verstößt damit gegen die vorher definierte Regel. Und das Besondere ist, die Regelbeschreibung, die wir hier sehen, also Classes that reside in a package service should only be accessed by classes that reside in a package, wurde automatisch generiert aus der Regel, die wir gerade aufgeschrieben haben. Das heißt, wir haben quasi so selbst dokumentierenden Code oder selbst dokumentierende Regeln. Und die Violations sind im Wesentlichen eine Liste von Überschreitungen dieser Regel, die mit in diesem Assertion Error drinstehen. Das heißt auch, das Ganze ist voll integriert in JUnit Reporting, das wir vielleicht schon an anderer Stelle haben. Testreporte, Jenkins, was auch immer. Wer auch immer unser JUnit interpretiert, kann auch mit den Ergebnissen, die quasi aus dem ArcUnit kommen, arbeiten. So, das wäre quasi erstmal der Teil, das ist ArcUnit, so funktioniert ArcUnit und das ist die erste Regel. Und jetzt würde folgen eine etwas tiefere Betrachtung dessen, was ArcUnit noch kann. Zum einen nämlich haben wir ArcUnit ist aufgebaut, auch selbst als dreischichtiges System mit einer Library-API, einer Lang-API und einer Core-API und Teile davon möchte ich euch jetzt vorstellen. Wir fangen an mit der Library-API. Hier finden wir jetzt noch ein paar Abstraktionshilfen, Vereinfachungen, die es uns ermöglichen, unsere Regeln einfacher aufzuschreiben. Und zwar, was sind typische Architekturen, über die wir vielleicht reden wollen? So eine Schichtenarchitektur. Ihr habt vielleicht am Anfang gemerkt, wir hatten da eine relativ klassische Schichtenarchitektur definiert. Und zwar durch diese drei Regeln. Und eine dieser Regeln haben wir schon definiert. Nun ist das ja vielleicht ein bisschen anstrengend, wenn wir alle diese Regeln per Hand definieren müssen. Deshalb haben wir hier in ArcUnit selbst schon mitgeliefert eine Abstraktion. Nämlich, wir können eine Layered Architecture definieren, indem wir ihm mitgeben, welche Layer wir haben, wie diese definiert sind und wie die voneinander abhängen. Und mit diesen 6 Zeilen, 7 Zeilen haben wir jetzt schon die 3 Regeln, die wir gerade eben noch per Hand hätten definieren müssen, haben wir sofort für uns bekommen, ohne da selbst quasi nochmal Hand anlegen zu müssen. So, wenn ihr jetzt aber sagt, Layered Architecture, das ist doch all der Scheiß von damals. Wir machen doch heute alles Domain-driven und toll und alles gut strukturiert. Wenn ihr ein bisschen mit dem Domain-driven Design schon mal gearbeitet habt, habt ihr vielleicht auch schon mal von der Onion-Architektur gehört. Es geht eher davon aus, dass man in der Mitte einen Domain-Kern hat, in dem das Domain-Model liegt, da außenrum Domain-Services, außenrum nochmal Application-Services und ganz außen eine Schicht von Adaptern. Ich habe hier versucht, dieses Zwiebelschichtenmodell einmal darzustellen. Das Besondere ist, die Abhängigkeiten dürfen beim Onion-Architektur immer nur von außen nach innen gerichtet sein. Das heißt, es darf zwar eine Klasse aus REST, darf mit dem Domain-Model arbeiten oder davon abhängen, aber das Domain-Model darf nicht von einer Klasse im Paket REST abhängen. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal als Paketstruktur anschauen, dann könnte das in etwa so aussehen. Wir haben die Pakete, die die Zwiebelringe darstellen mit dem Domain-Model, dem Domain-Service, dem Application-Services, den Adaptern und die eingezeichneten Pfeile entsprechen den erlaubten Abhängigkeiten. Ihr seht, das sind ein paar mehr Abhängigkeiten. Ich habe tatsächlich vergessen zu zählen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwo zwischen 15 und 20 Abhängigkeiten sind. Das würde bedeuten, wenn wir die mit der Hand aufschreiben wollen, sind wir bei erstaunlich vielen Regeln. Und ihr wisst bestimmt, was jetzt kommt. Genau, wir haben eine weitere Abstraktion dafür. Das heißt, anstatt einer Layered-Architektur können wir auch eine Onion-Architektur definieren. Hier müssen wir jetzt nur noch sagen, dass wir ein Paket haben, das Domain-Models entspricht, ein Paket, das Domain-Services entspricht und so weiter und so fort. Hier unten definieren wir noch ein paar Adapter. Und ihr seht, wir müssen gar nicht mehr die Abhängigkeiten, die erlaubten Abhängigkeiten dazwischen definieren, weil die ja klar sind, weil ArcUnit weiß, was eine Onion-Architektur ist. Somit können wir uns da auch wieder erstaunlich viel Schreibkram sparen. Das waren jetzt horizontale Schnitte, also eher technische. Wenn ihr jetzt sagt, wir wollen aber fachliche Schnitte haben, dann können wir davon vertikalen Schnitten reden. Und auch die werden unterstützt. Das heißt, wenn wir sagen, bevor wir irgendwie darüber reden, ob es jetzt ein REST-Adapter oder eine Persistence ist oder vielleicht ist es Domain-Model, vorher geht es eigentlich noch um die Fachlichkeit. Und zwar in unserem To-Do habe ich mal behauptet, haben wir irgendwann angefangen, etwas einzuführen, was Projekte sind. Wir haben Menschen eingeführt, naja, und wir haben Tasks eingeführt, weil die halt bei einem To-Do relativ wahrscheinlich da mitspielen. Wenn wir jetzt sagen, das sind unsere fachlichen Schnitte, dann können wir auch die wieder, ihr habt es fast gedacht, abstrahiert darstellen. Nämlich wir haben eine Slices Rule Definitions, können also sagen, Slices, die auf MyToDo und der nächsten Paketebene, die sich dahinter befindet, in diesem Fall also myto-do.projects, myto-do.people und myto-do.tasks, das sind unsere Slices und die sollen bitte frei von Zyklen sein. Wenn wir da oben uns diese Struktur anschauen, sehen wir, diese Struktur erfüllt diese Regel, weil wir die drei Slices Project, People und Tasks haben und keine Cycle existieren. Wenn wir stattdessen sagen, nee, also unsere Slices sind wirklich so eigenständig, dass sie keinerlei Abhängigkeit voneinander haben dürfen, können wir auch das definieren und sagen, nee, unsere Slices dürfen nicht auch voneinander abhängen. Das würde hier bedeuten, diese Struktur widerspricht dieser Regel und wir hätten einen fehlgeschlagenen Testfall, der uns sagen würde, welches Element aus Projects von People abhängt oder von Tasks, je nachdem, welche Abhängigkeit halt existiert. Jetzt zu einem meiner Lieblingselemente ist noch, wir haben schon ein paar Bilder gesehen, mit denen ich die Strukturen habe versucht zu visualisieren. An dieser Stelle sei verraten, dass ich das Ganze mit PlantUML definiert habe, also nicht selbst gemalt, sondern aus einer Textsprache habe erzeugen lassen. Im Unterschied dazu ist es aber auch möglich, PlantUML selbst als Eingabe für ArcUnit zu benutzen. Das heißt, wir können so ein schönes Bild hier malen. Das entspricht im Wesentlichen diesem ArcUnit-Code hier, wo ihr seht, dass wir etwas haben, was Presentation ist, definiert durch das Paket Presentation, eine Komponente Service, die durch Service definiert ist, Persistence durch Persistence und wir haben Abhängigkeiten dazu. Genau dieser Code kann jetzt auch durch ArcUnit interpretiert werden, indem wir ihn einlesen und dann sagen, dass unsere Klassen bitte sich entsprechend diesem Architekturdiagramm verhalten sollen. Wenn wir also jetzt zu Beginn das Diagramm nicht nur ans Flipchart gemalt haben, sondern vielleicht sogar schon mit PlantUML gemalt haben oder beschrieben haben, könnten wir das jetzt ohne weitere Umstände sofort auch durch ArcUnit überprüfen lassen. Und dabei wiederum noch sagen, ja, wir wollen halt, dass alles geprüft wird oder wir wollen nur Elemente, die wir beschrieben haben, überprüfen. Vielleicht sind ja noch ein paar dazugekommen. Das ist wieder dieser Teil von, wir könnten klein anfangen. Nun haben wir relativ hochlevelige Dinge dargestellt, mit dem Layern, den Onion, den vertikalen Slices. Mitgeliefert, direkt und total einfach für uns, wird von ArcUnit auch noch so ein paar eher allgemeingültige Regeln. Da ist sowas bei wie, hey, niemand darf System Out oder System Error beschreiben, weil wir wollen Logging benutzen. Das ist ein Smell, das soll man nicht tun, das ist doof, hör auf damit. Genauso soll halt niemand eine Exception direkt werfen, weil wir aussagekräftige Exceptions machen wollen. Keine Field Injection und so weiter. Es gibt noch ein paar mehr Regeln, die wir dabei haben, die wir sofort einbinden können, und zwar auf sehr, sehr einfache Art und Weise. Denn wir sagen im Wesentlichen, hey, wir haben hier einen ArcUnit-Test und der entspricht dieser Regel, die von ArcUnit selbst mitgebracht wird. Weil hier überhaupt kein eigener Input von uns notwendig ist. Wir können einfach sagen, ihr habt euch Gedanken darüber gemacht, wir müssen uns keine Gedanken mehr darüber machen, wir können diese Regel benutzen. Wenn wir diese Regel benutzen wollen. Also alles, was ich hier gerade zeige, ist rein Opt-in. Nichts davon ist per se da, sondern muss eigenständig ausgewählt werden für das Team. Und wenn er jetzt noch sagt, diese Regeln, ist das denn wirklich noch Architektur? Ist das vielleicht nicht nur Design? Weil wir haben mal irgendwo gehört, Architektur ist die Summe der wichtigen Entscheidungen. Und ich sage, Design ist der Rest. Und was ich auch noch sage, ist, mir ist das eigentlich egal, was es ist. Weil ich finde, das sind Dinge, die die Qualität meiner Software am Ende erhöhen. Anders gesagt, ich hoffe, dass es die Qualität meiner Software erhöht oder es bietet zumindest die Möglichkeit, dass ich die Qualität meiner Software erhöhe. Denn niemand hält mich davon ab, nachher irgendwo einen Ignore oder Disable dann meine Tests wieder ranzuschreiben und dann habe ich nichts gewonnen. So, das wäre erstmal mein Teil zur Library API gewesen. Ich sehe aktuell niemanden, der schlimm mit den Armen winkt oder mir widersprechen will. Dann machen wir gleich einfach weiter. Es ist ja schön, dass wir diese Library haben. Doch, wie gesagt, ein paar Dinge sind vorgefertigt. Aber passt das denn wirklich auch auf meinen Code? Weil mein Code ist anders als alle andere Code. Mein Code ist total toll und schön und niemand kann so guten Code schreiben wie ich. Deshalb kann halt auch niemand den Code, den ich schreibe, adäquat abtesten oder validieren. Deshalb, wir machen einfach das, was ich euch zu Anfang schon gezeigt habe. Wir schreiben uns unsere Regeln selbst. Und ich möchte euch zeigen, dass das vergleichsweise einfach ist, weil wir eine sehr ausgeprägte DSL haben, die als Fluent API es uns ermöglicht, uns an die Regeln ranzutasten. Unsere Regeln sind im Wesentlichen nämlich immer sehr einfach aufgebaut. Wir haben zu Beginn einen Einstiegspunkt, über den wir etwas reden. Dann haben wir vielleicht ein Prädikat, das uns das irgendwie noch näher definiert. Und am Ende haben wir eine Condition, die erfüllt werden muss. Das ist jetzt sehr, sehr abstrakt, aber das bedeutet, dass alles sehr frei kombinierbar ist. Wir können quasi auch am Ende über blau-weiß karierte Maiglöckchen reden. Die Frage ist, was sind blau-weiß karierte Maiglöckchen für unsere Software? Aber das ist eine andere Frage. Wir können, wie gesagt, wir haben das schon gesehen, über Klassen reden. Und zwar können wir im Wesentlichen immer eine positive Aussage treffen und wir können auch negative Aussagen treffen. Eine positive Aussage wäre sowas wie Klassen, die im Namen Controller tragen, sollen in einem Paket liegen, das Adapter REST heißt. Damit sind wir wieder, eine Klasse darf nicht irgendwo liegen, sondern soll da liegen, wo sie aufgrund ihres Namens liegt. Wir können aber genauso sagen, dass keine Klasse eine andere Klasse benutzen soll, die in einem Paket internal liegt. Weil, ist ja internal, gehört nicht uns, gehört vielleicht jemand anderem, dürfen wir nicht benutzen. Wir können genauso gut über Methoden reden. Da haben wir jetzt positiv wieder eine Methoden, die annotiert sind mit getMapping und public sind, sollen ResponseEntity zurückgeben. Auch das vielleicht eher eine Designentscheidung, aber wir können da deutlich kompliziertere Aussagen treffen. Wie gesagt, wir können sowohl über Design als auch über Architektur reden. Negative Aussagen sind genauso gut. Keine Methoden in DAOs dürfen SQL Exception direkt werfen, weil wir wollen ja, wie gesagt, eine sprechende Exception werfen und nicht so eine technische Exception. Die Qualität unseres Codes wollen wir halt dadurch erhöhen. Wir können auch über Felder reden, nämlich Felder, die mit ID annotiert sind, sollen auch auf ID enden, damit wir nicht durcheinander kommen. Oder aber keine Felder sollen public sein. Ob das jetzt immer sinnvoll ist, ist die Frage, kommt wieder auf unseren Code an. Wie gesagt, ihr müsst das immer für euren Code benutzen. Ansonsten könnten wir auch noch über Konstruktoren direkt reden. Wir könnten über Code Units reden, das sind ausführbare Blöcke, also Methoden und Konstruktoren und Initializer. Wir können über Members reden, da sind dann Felder, Methoden und Konstruktoren mit gemeint. Ihr seht, da ist nochmal so ein bisschen Gruppierung, Abstraktion mit drin. Und ich möchte euch, wie gesagt, nicht die ganze API zeigen, weil sie lang ist und breit ist. Aber dadurch, dass sie eben halt diesen Fluent-Style hat, könnt ihr eben halt einfach anfangen, schauen, was bietet euch ArcUnit an, was ihr über eure Methoden oder über eure Klassen sagen wollt. Wenn euch das Ganze nicht reicht oder zu lang wird und ihr findet, dass ihr bestimmte Dinge immer gemeinsam benutzt, könnt ihr genauso gut eure Prädikate kombinieren. Das heißt, hier zum Beispiel etwas, ein Prädikat, das sagt, diese Klasse soll serializable sein und sie soll foo heißen. Wenn ich möchte, dass beides gleichzeitig gilt, kann ich sie mit einem einfachen end kombinieren und dann in meiner Regel so auch benutzen. Wenn ihr sagt, naja, das ist ja jetzt schon schön und gut, aber es sind gar nicht die Prädikate vorhanden, die ich brauche, weil, wie gesagt, ich möchte über blau-weiß karierte Maiglöckchen reden. Maiglöckchen weiß ich nicht, aber blau-weiß kriegen wir hin. Das wäre dann hier ein Beispiel. Wir können nämlich diese Prädikate und Conditions auch komplett selbst definieren. Hier haben wir ein Prädikat, das im Wesentlichen sagt, die Klasse ist besonders. Dafür habe ich mir einen sehr komplizierten Code ausgedacht, die entscheidet mit sehr viel Nachdenken, ob die Klasse jetzt wirklich besonders ist. Im Wesentlichen implementieren wir nämlich hier eine Apply-Methode, die eine Java-Klasse bekommt und die auf Basis von Random entscheidet, ob diese Klasse besonders ist oder nicht. Und benutzen tun wir das hier unten, nämlich Klassen, die besonders sind, sollen irgendwie sein. Das heißt, wir können da beliebige Komplexität in dem Prädikat haben, wir können auch Conditions entsprechend selbst definieren, wenn wir halt Spezialfälle haben, die gar nicht bisher durch ArcUnit abgebildet sind. Wenn wir jetzt in diesen Bereich kommen von so irgendwie so besonderen Fällen und speziellen eigenen Dingen und das irgendwie noch näher beschreiben wollen und nicht zufrieden sind mit der autogenerierten Dokumentation oder der autogenerierten Benennung, gibt es natürlich auch dafür eine Möglichkeit. Wir können nämlich mit Hilfe von S können wir die Regelbeschreibung selber festlegen, falls uns die selbstgenerierte Regel nicht gefällt. Und wir können mit Hilfe von Because nochmal angeben, warum das Ganze ist, weil es gab ja bestimmt einen Grund für diese Regel, wenn wir sie so besonders definiert haben. Das wäre quasi auch schon wieder mein Teil zur Lang-API. Wenn es da keiner winkt, das ist gut. Entweder habe ich euch verloren oder ihr seid total glücklich, was ich euch erzähle. Core-API. Das heißt, wir sind jetzt ganz unten. Wir sind quasi kurz vom Maschinenraum angekommen. Keine Angst, ich behaupte, ihr werdet kaum damit Kontakt haben, weil ihr eben halt entweder schon in der Library findet, was ihr braucht, oder aber mit der Lang-API eure Regeln selbst definieren könnt. Hier ist sowas drin wie der Importer. Braucht ihr halt irgendwie. Der bietet euch verschiedene Möglichkeiten, Klassendateien zu importieren oder Class-Files oder Class-Definitionen. Das ist, glaube ich, besser. Entweder, wie schon gezeigt, indem ihr den Paketnamen angebt. Ihr könnt das Ganze auch den kompletten Class-Path importieren. Und, jetzt wird es spannend, vielleicht habt ihr auch ein Projekt, das ihr analysieren wollt, das ihr aber nicht selbst quasi anpassen dürft aus Gründen, ob das tatsächlich so oft vorkommt. Auch das wäre möglich. Ihr könnt nämlich externe Klassendateien quasi auch importieren und dann analysieren. Jetzt kommt es noch dazu, ihr könnt das noch ein bisschen definieren, weil ihr könnt nämlich sagen, ja, mich interessieren aber meine Testdateien nicht, weil Tests sind egal. Finde ich nicht so gut, aber könnt ihr machen. Denn auch Testdateien sind wichtiger Code. Sie sind auch pfleglich zu behandeln und nicht böse zu behandeln. Aber wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr sie einfach ignorieren und ihr könnt externe Jars ignorieren. Das war es auch schon zum Importer. Dann noch ganz kurz will ich euch schocken mit dem Domänenmodell. Eben halt, da sind wir jetzt bei, wie wird das Ganze dargestellt. Das orientiert sich an dem Modell, das in der Reflection API quasi existiert. Es ist aber unabhängig davon, weil ein paar Dinge noch dazukommen und anders dargestellt werden. Und sieht in etwa so aus. Noch einmal, braucht ihr vermutlich nicht zu wissen, wenn ihr nicht im großen Stile selbst Predicates und Conditions schreiben wollt, weil wird euch alles relativ einfach geboten. Ansonsten könnt ihr halt Aussagen über Java-Klassen machen, die Member haben, die Felder haben, die irgendwie noch Code-Units haben. Die Details sind nicht so wichtig. Ihr bekommt sie geboten oder ihr bekommt diese Abstraktion darüber, spätestens in der Längen-API und in der Library-API. Und damit bin ich quasi auch schon durch mit dem Basisumfang, was ich mit ArcUnit tun kann. Ich habe jetzt also irgendwie die Möglichkeit, auf sehr, sehr einfache Art und Weise diese Regeln zu definieren, wenn ich es möchte. Und es ist integriert in mein Standard-Build-System. Ich habe also nicht irgendwie noch externe Systeme, die ich irgendwo haben muss für Architektur-Validierung, sondern es ist alles da, wo ich arbeite. Ja, also ich als Team kann rein lokal in meinem Projekt diese Entscheidung treffen. So, nun habe ich aber noch ein bisschen Zeit zu reden und es gibt noch ein paar Funktionen. Was ist nämlich jetzt, wenn ihr mir zugehört habt und das super toll findet, aber eben halt gerade nicht auf der grünen Wiese anfangt, sondern irgendwie in einem Bestandsprojekt? Dann möchte ich euch sagen, beginnt mit wenigen Regeln, die euch wichtig sind. Ja, also nicht alles von vornherein definieren, da kommen wir jetzt hoffentlich zu diesem Big Design Upfront. Ich rede nicht davon, dass wir alles definieren, von vornherein ganz klar bis ins Detail, sondern ich votiere dafür, sucht euch das, was euch sehr, sehr wichtig ist, schreibt das auf, definiert vielleicht die ersten paar Regeln und experimentiert erstmal, ob das euch liegt, ob das euch hilft. Und dadurch, dass die Hürde anzufangen halt relativ klein ist, sage ich, passt das sehr gut zusammen. Ich kann halt sehr wenige Regeln mir suchen, ich kann sie sehr schnell definieren und einfach experimentieren. Ich brauche keinen externen Support oder ähnliches. Denn jeder Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wir sind ja immer noch im Legacy-Land. Alles ist eine Violation. Selbst die kleinste Regel, die ihr euch gesucht habt, selbst da unten, selbst so klein, selbst die hat 2000 Violations, falls euer Projekt ausreichend groß ist. Wenn ihr so ein kleines Projekt 2000 Violations habt, was tut ihr da? Aber ihr habt ein größeres Projekt, irgendwo habt ihr die erste Regel definiert, habt euch gefreut, jetzt wird alles besser, ihr führt sie aus und ihr habt halt hunderte, tausende Violations. Das ist überhaupt kein Problem, weil auch dafür bringt ArcUnit eine Lösung mit. Die haben dran gedacht, dass es auch diese Fälle geben kann, nicht jeder fängt neu an. Und die Lösung dafür sind die Frozen Rules. Es ist relativ einfach abgebildet dadurch, dass ich meine Rule nochmal in eine Freezen Arc Rule verpacke. Das heißt, diese Regel ist nun eingefroren. Was das bedeutet ist, bei der Ausführung, bei der allerersten Ausführung dieser Frozen Rule wird nun ein Violation Store angelegt. Das heißt, alle zu dem Zeitpunkt existierenden Regelverstöße werden in diesem Store abgelegt. Und bei der nächsten Ausführung werden Violations gegen diesen Store geprüft. Sollten sie in dem Store vorhanden sein, werden sie sozusagen gemutet. Sie werden also nicht als Überschreitung gemeldet, sondern werden ignoriert. Ist schön und gut. Ist toll, aber hilft uns irgendwie noch nicht, weil dann hätten wir die Regeln nicht schreiben müssen. Ja, weil der Trick an diesem Store ist, dass der Auto-Update sich selbst aktualisiert. Das heißt, wenn beim zweiten Lauf jetzt neue Violations hinzukommen, ist es so, dass die durchaus wieder als Violation gemeldet werden, weil sie nicht im Store sind. Sie werden auch nicht mehr hinzugefügt, weil ihr ja besser werden wollt, nicht schlechter. Sollte es jetzt sogar noch so sein, dass ihr besser geworden seid, also eine Violation abgebaut habt, die ihr vorher noch hattet, dann wird diese automatisch aus dem Store entfernt und kann danach nicht wieder neu auftreten. Beziehungsweise wird danach wieder als Violation gemeldet. Damit könnt ihr quasi nur besser werden, also ihr könnt nur den Store reduzieren, ihr könnt aber nicht mehr neue Violations hinzufügen Und das im Wesentlichen vollautomatisch. Und auch hier wieder ohne große externe Abhängigkeiten, denn im einfachsten Fall ist dieser Store eine Textdatei in eurer Codeverwaltung, die ihr eben halt einfach eincheckt und mit jedem Bild können da weniger reinkommen, aber nicht mehr. Und irgendwann ist hoffentlich der Store leer und ihr könnt den Store und die Frozen Rules wieder löschen, beziehungsweise den Freeze entfernen. Wenn ihr jetzt aber sagt, lustige Idee, aber ich habe hier diese eine Stelle, die werde ich nicht heil kriegen. Die hat jemand mal vor 20 Jahren geschrieben. Die ist kaputt. Sie tut, was sie soll. Wir wissen nicht, warum sie das tut. Aber wir werden sie auch echt nicht anfassen. Ja? Könnte sie natürlich auch irgendwie in diesen Store aufnehmen und dann über Jahrzehnte quasi mit euch führen. Oder ihr steht dazu und habt dann die Möglichkeit, entweder diese Stelle einfach schon in der Regel zu ignorieren, indem ihr eben halt das Prädikat entsprechend schreibt und da sowas reinschreibt wie Klassen, die irgendwie sind, aber nicht die Klasse, sollen so und so sein. Geht jetzt, wenn ihr eine so eine Stelle habt oder sehr spezifische Regeln für diese eine Stelle habt. Die Alternative ist, es gibt noch so eine Ignore-Patterns-Datei und alles, was ihr hier als Regex quasi drin habt, wird auch gefiltert. Also dort könnt ihr quasi jetzt diesen Legacy-Service reinschreiben, den ihr halt nicht mehr anfassen werdet, weil er einfach kaputt ist. Und dann geht euch ArcUnit nicht mehr auf den Keks mit Violations, die auf dieses Pattern passen. Da könnt ihr offensichtlich natürlich mehr in das Pattern reinschreiben als nur den Namen, weil jetzt gerade werden einfach alle Violations, die diesen Namen, diese Klasse im Namen tragen, werden gerade ignoriert. Ist vielleicht ein bisschen sehr mächtiges Pattern, aber das war einfacher so. Geht noch ein bisschen weiter, weil vielleicht wollen wir nicht nur Regeln definieren, sondern wir wollen irgendwie auch noch so, ja, was messen, Qualität messen. Und zwar nicht im Sinne von Code-Metriken, sondern in diesem Fall Architektur-Metriken. Auch da hat ArcUnit seit kurzem was im Programm. Und zwar verschiedene Architektur-Metriken. Ich habe hier eine mal rausgenommen. Das sind nämlich die Visibility Metrics nach Herbert Dovalil. Und die sagen im Wesentlichen aus, wie ist das Verhältnis zwischen sichtbaren Elementen und nicht sichtbaren Elementen in meinen Komponenten. Ich habe hier zwei Komponenten rausgenommen. Wir haben also wieder MyToDo und Presentation. Und da drin gibt es jetzt zwei Klassen. Nämlich einmal eine Klasse, die PackagePrivate ist, A, und eine Klasse, die Public, B, ist in dieser Komponente. Und wir haben eine andere Komponente Service uns angeschaut, da ist nur ein Public C drin. Wenn wir jetzt dazu diese Metrik berechnen würden, dann sehen wir, hier ist der Anteil der sichtbaren Elemente 0,5 und hier ist der Anteil der sichtbaren Elemente von allen Elementen da drin 1. Das heißt, wir haben jetzt ein Gütemaß dafür, wie offen oder wie sichtbar sind quasi die inneren Elemente meiner Komponenten. Das geht dann in diese Richtung von so Information Hiding. Müssen wirklich alle meine Elemente, die ich habe, public sein? Oder sind sie vielleicht irgendwie eher in der Komponente drin und sollten gar nicht von außen erreichbar sein? Genau. Gibt noch andere Metriken, wollte ich nicht alle vorstellen. Sind tatsächlich auch noch relativ neu und ich finde noch nicht so richtig gut integriert in das ganze System. Sind aber möglich, werden bestimmt in nächster Zeit auch noch ein bisschen besser. Jetzt möchte ich noch eine kleine Anekdote. Ich habe das Ganze mal vorgestellt und habe den Fehler begangen, das Ganze Architekturüberwachung zu nennen. Und dann kam mir eine doch relativ große Welle der Empörung entgegen, weil Menschen möchten nicht gerne überwacht werden. Ich habe irgendwie nicht ausreichend dargestellt, dass ich nicht die Menschen überwachen möchte, sondern dass ich eben halt die Qualität der Software im Wesentlichen überwachen möchte oder einhalten möchte, sichern möchte, bewahren möchte. Die Vorteile, wenn ich das Ganze aber so automatisiert mache, ist für mich eben halt, es ist jetzt eine Maschine, die Nein sagt, nicht mehr ein Mensch. Das heißt, es ist zumindest für mich einfacher, wenn mir die Maschine sagt, hey, du, da ist irgendwie dein Style ist nicht richtig oder du hast da einen Testfehler und nicht, wenn jemand anders sagt, du, so gefällt mir der Style nicht, sondern wir haben ja diese Regeln definiert, also vielleicht typischerweise haben wir Style-Regeln definiert Genau in dieser Art und Weise haben wir hier halt jetzt Architekturregeln definiert. Und der andere Vorteil, der Gerät wird nie müde. Ja? Wenn das ein Mensch überprüfen soll, irgendwann rutscht es durch und dann haben wir wieder den Salat vom Anfang, weil mit der Zeit ist immer mehr durchgerutscht. Hier ist, wir haben ganz klar definiert, was wir wollen und wir werden dabei abgesichert, dass wir uns auch genauso verhalten. Es ist also, wie ich schon sagte, nicht anders als Linting oder Sonartube, zumindest aus meiner Sicht, und das noch deutlich einfacher. Und dann nochmal, jetzt kommen wir tatsächlich zu Big Design Upfront. Wenn ihr damit anfangen wollt, geht bitte nicht Montagmorgen hin und sagt, so ist jetzt hier drin in unserer Codebase, hier sind 25 Regeln, ihr seid doof, weil ihr euch alle nicht an die Regeln gehalten habt, sondern startet im Team. Also macht das nicht alleine, redet miteinander. Macht vielleicht diesen Workshop, den ich am Anfang beschrieben habe. Wenn ihr gerade neu startet, ist das sehr einfach. Wenn ihr mittendrin seid und vielleicht doch so ein bisschen Probleme schon entwickelt habt, weil ihr eben halt nicht drauf geachtet habt, fangt nochmal an, redet darüber, wie ihr in Zukunft arbeiten wollt mit eurer Software, wie wollt ihr das Ganze gestalten. Und just enough Design, nicht Big Design upfront. Macht genau das, was ihr zu dem Zeitpunkt braucht und steigert euch vielleicht mit der Zeit dahin, dass ihr alles abdeckt. Oder auch nicht, hört irgendwann auf, wenn ihr der Meinung seid, die Qualität ist ausreichend. Niemand verlangt, dass alles abgebildet ist. Bildet das ab, was ihr braucht. Und solltet ihr jetzt hier sein und euch denken, Mensch, das mit dem Java hat er irgendwie am Anfang nicht verraten und ihr seid irgendwie gar nicht in dieser Java-Welt unterwegs, habe ich noch zwei gute Nachrichten für euch. Es gibt das Ganze nämlich auch einmal als ArcUnit.net für C-Sharp und andere .NET-Sprachen. Das ist, soweit ich das verstanden habe, sogar von den gleichen Menschen oder von den gleichen Machern. Ist also, glaube ich, nahezu feature-identisch. Und es gibt noch etwas, was sich TS-Arc nennt für TypeScript, was aufgrund dessen, dass es anders aufgebaut ist, halt nicht feature-identisch ist und, glaube ich, auch nur im Sinne des Projektes ist und nicht identisch. Und damit wäre ich fürs Erste durch und würde Fragen annehmen.
Die Frage ist quasi, ist ArcUnit in Form von Unit-Tests, ist das die richtige Lösung? Oder wäre es nicht eleganter, das im Bild in Form von Code-Analyzer-Regeln abzulegen, damit ich dann halt ein Shift-Left habe und so früh wie möglich als Entwickler kriege ich ein Feedback, hier hast du gerade Mist gebaut.
Ich bin voll bei dir, je früher, desto besser. Es ist tatsächlich so, dass das aktuell die aus meiner Sicht früheste Möglichkeit ist, die ich gefunden habe, diese Regeln so einfach zu beschreiben. Also alles andere, was so tatsächlich ist, es gibt ja noch andere Werkzeuge, die sich irgendwie mit Architektur beschäftigen oder Architekturanalyse, die sind meiner Meinung nach tatsächlich noch viel weiter hinten. Die sind nämlich meistens eine externe Ansicht. Und das soll, also wenn wir so Bildanalyse, ich weiß nicht, vielleicht sowas, Botbugs, PMD, Sonarcube, die beziehen sich auf andere Dinge. Also keiner von denen würde zum Beispiel eine Layered-Architektur beschreiben können. Vielleicht ähnliche Dinge, aber eben halt nicht genau die Aussagen, die wir hier treffen können. Und deshalb ist zumindest bei mir Unit-Tests aktuell der am weitesten linke Zeitpunkt, zu dem ich in der Lage bin, das zu tun. Ich habe noch kein anderes Tool gefunden, das so weit vorne ist, das kostenlos ist. Da bin ich mir halt nicht ganz sicher, weil ich nicht alle von diesen Enterprise-Tools mir angeschaut habe. Ich meine, es gibt da mit SonarGraph, gibt es zum Beispiel einen Sonar-Developer oder so. Die würden das vielleicht bieten, wenn du ihnen vorher für die andere Instanz Geld gegeben hast. Deshalb, wir sind so weit vorne, wie ich aktuell kann.
Dann hätte ich noch eine andere Frage, das ist auch so ein bisschen so Philosophiefrage. Wenn ich jetzt quasi meine Architekturregeln durch so ein System automatisch manifestiere, also ich bin selber noch nicht so weit, deshalb weiß ich gar nicht, was die Antwort dafür ist, aber tue ich damit nicht der Weiterentwicklung meiner Architektur im Wege stehen? Weil wenn dann irgendwann kommt halt das Breaking Feature und ich muss alles umstellen oder ich sage, meine Dependencies, die will ich umdrehen, ich will einen Dependency Breaker drin haben und so weiter und so fort,
ja,
dann würde ich ja erstmal gegen die Arc-Unit-Tests laufen.
Ja. Lass es mich so sagen, es sind Unit-Tests. Sie stehen also genauso wenig deiner Weiterentwicklung im Wege wie ein Unit-Test, der im Wege steht, der halt sagt, dass 2 plus 2 4 ist. Wenn jetzt in Zukunft jemand sagt, wir haben das mit der Mathematik falsch verstanden und 2 plus 2 ist jetzt 5, steht der Unit-Test, der jetzt sagt, 2 plus 2 ist 4, dem im Wege? Vermutlich nicht, weil wir können den weiterschreiben und danach, schön testgetrieben, die Implementierung ändern. Das heißt, hier könnten wir jetzt die Architektur-Test so anpassen und danach die Architektur dem anpassen. Habe ich tatsächlich noch nicht so viel Erfahrung mit, was so Fortschreiben dieser Regeln bedeutet. Ich würde aber behaupten, dass es sich tatsächlich nicht viel unterscheidet von eben halt einem großen Unit-Test oder einem, ja, dasselbe Prinzip, dieselben Probleme treten da auf. Der Mann mit dem Sprechstock. Schade.
Aber ich denke, Fragen könnt ihr ja auch untereinander noch stellen. Ihr lauft euch ja gegenseitig nicht weg.
Ja.
Hier geht es nämlich dann auch schon um 17.15 weiter. Denkt an die Feedbackbögen und ich würde mich freuen, ein paar von euch dann um 17.15 auch schon hier zu sehen.
Gibst du mir noch eine Minute? Bleibt dem geneigten Leser überlassen. Es gibt eine Integration mit JMolecules, die es euch ermöglicht, das Ganze noch viel expliziter in eurem Code zu beschreiben, wenn ihr mit Domain-Driven Design arbeitet. Ihr habt dort so Annotationen, darüber gibt es Regeln, die sagen, ihr macht das, was Domain-Driven Design für richtig hält. Und seit neuestem Spring Modulus, da sind wir in dem Teil, wir haben einen großen Monolithen, den wir modular aufbauen wollen, der sich an bestimmte Regeln halten wollen. Wir wollen die Regeln nicht selber aufschreiben, also binden wir das ein, da sind schon wieder Regeln drin. Ähnlich wie die Library, die ich euch gerade vorgestellt habe. Ja.
Vielen Dank.
Und ich bin hier noch ein bisschen, falls mir jemand sagen will, dass das alles Quatsch ist.